CF Podcast. Genau mein Fall. Spannendes und Aktuelles aus der Welt der Rechtsprechung.
Ein ganz herzliches Willkommen zu unserem CF Podcast Genau mein Fall. Bei mir ist Rechtsanwalt Reinhard Fischer. Hallo, hallo Reinhard.
Hallo Michel.
Und ich bin Michel Kaminski, Patentanwalt. Ich weiß natürlich, dass du für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen eine Entscheidung aus dem Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes angeschaut hast. Und normalerweise weiß ich ja aber nicht, um welche Entscheidung es geht. Diesmal habe ich allerdings eine Vermutung. Wir haben ja auf dem Flur kurz gesprochen, weil wir die Befürchtung hatten, dass wir die gleiche Entscheidung im Visier hatten.
Ja.
Weswegen ich mir die Entscheidung dann nicht weiter angeschaut habe. Wenn es diese Entscheidung ist, dann ist es ja jedenfalls eine Entscheidung, die gut zu dem schönen Wetter am Wochenende und auch heute noch passt, sage ich mal im weitesten Sinne zumindest.
Ja.
Wenn es das nicht ist, die Entscheidung nicht ist, dann vergessen Sie diese Einleitung.
Überraschung. Ja. Nee, in der Tat, also eine Entscheidung, an der man jetzt nicht so richtig vorbeikam, weil wir versuchen ja immer Entscheidungen auch zu finden, die ohnehin schon in Medien, die sich an ein breiteres Publikum richten, auch mal aufgegriffen werden, um die hier vielleicht etwas detaillierter zu besprechen. Und das war tatsächlich wohl eine Entscheidung, die auch die ein oder andere Zuhörerin oder der ein oder andere Zuhörer von uns auch schon mitbekommen hat und wahrscheinlich auch schon dann weiß, wie es ausgegangen ist. Trotzdem nehme ich es nicht vorweg.
Und deswegen habe selbst ich sie wahrscheinlich
selbst, dann auch genau, mal deshalb werden wir fast
wahrgenommen.
Beide, genau. Wir haben es festgestellt, als du mir mitgeteilt hattest, dass es ja wohl um drei Entscheidungen geht. Und ich da erst gar nicht so sicher war, dass es drei Entscheidungen waren. Ja. In der Tat ist es aber so. Und trotzdem habe ich aber jetzt mir nur eine der drei Entscheidungen vorgenommen, weil tatsächlich bei einer Entscheidung habe ich die Entscheidungsgründe noch nicht gefunden. Und bei einer zweiten Entscheidung, da waren keine bildlichen Darstellungen gewesen. Und ich sag mal, inhaltlich war es aber dann doch auch alles das Gleiche. Genau, ich sag mal, worum es geht. Es geht eigentlich, also es geht allein um die Frage, ob die Birkenstock-Sandale Kunst ist oder nicht.
Okay.
So, also da beschäftigen wir uns jetzt den ganzen Podcast mit der Frage,
die ich auch im Visier hatte, aber ich habe dann versucht, mich zurückzuhalten. Ich habe nicht in die Entscheidung reingeschaut und weiß nur, es geht um Kunst und Urheberrecht und die Frage, fällt es darunter oder nicht.
Genau, und ich habe dir da mal die Objekte, um die es geht, mal ausgedruckt und du hast da links die zwei Modelle einer Birkenstock-Sandale, auf die sich die Klägerin hier, also eine Birkenstock-Gesellschaft, berufen hat.
Ja.
Und rechts daneben siehst du die entsprechenden Modelle der Beklagten, die hier angegriffen worden sind. Und gut, es handelt sich um so ein bekanntes Objekt, dass
man fast die Beschreibung entfallen kann,
genau,
sozusagen.
Genau, aber es gibt trotzdem verschiedene Modelle. Also das sind jetzt hier zwei Modelle. Es gibt also mindestens noch ein drittes Modell, was halt auch wohl so als Klassiker gilt. Aber du kannst ja einmal kurz beschreiben, um welche
zwei Modelle. Ich kann trotzdem mal an einer Schuhbeschreibung versuchen. ich meine hier, also sind zwei Modelle abgebildet, Madrid und Arizona. Also ich glaube, das untere, Arizona, ist glaube ich das, was so eigentlich der Klassiker ist oder was man so vor Augen hat, ich zumindest. Wenn man an Birkenstock denkt, das ist diese Variante, also man hat halt diese Sohle, diese Kork-Sohle, so eine bräunliche, wo man halt diese Maserung sieht und dann eben so zwei relativ breite Schnallen, Lederschnallen, die so über den Fuß führen, mit einer genauso breiten Schnalle letztendlich auf den Lederbändern drauf. Und das ist es ja eigentlich schon, ne?
Also genau. Also tatsächlich ist es wohl so, dass ich hätte auch gesagt, das ist dann wahrscheinlich der Klassiker, aber diese Madrid-Variante, die du vielleicht einmal auch noch kurz erklärst, ist wohl sogar die ältere von den beiden.
Ah, okay,
beiden,
tatsächlich, ja. Genau, das ist, also die Sohle sieht relativ ähnlich aus. Man hat auch wieder diese Kork-Sohle. Sohle in Korkoptik.
Ja, also das ist eigentlich ist wohl die Zwischensohle. Darunter ist ja noch so eine.
Genau, die eigentliche Sohle, die dann Kontakt mit dem Boden hat, hat sogar dann noch eine dunkler gefärbte Kunststoffsohle wahrscheinlich irgendwie. Ne? Stimmt. Also es ist dann eigentlich nur der obere Teil. Ich weiß nicht, wie man es im Fach Jargon nennt, der Sohle, die dann Kontakt mit dem Fuß hat, ne?
Ja, also die eigentliche Sohle, das ist das wohl, also dieser Korkbereich, der wurde als Zwischensohle bezeichnet und Und dann oben ist ja dieser Fußsohlenbereich, das ist wohl so eine Velourleder Ausführung.
Genau, und die so geschwungen ist, um sich der Fußform so anzupassen, genau. Was ja auch eigentlich so ein bisschen das Aushängeschild von Birkenstock ist, dass man da diese gesundheitlich optimale Fußform hat und so. Und dieses Madrid-Modell jedenfalls, das hat eben nicht diese doppelten Lederlaschen, sondern eben nur so eine breite Lasche, die halt darüber führt und auch also so ein bisschen breiter wird zu den Seiten hin und oben auch nur eine etwas schmalere Schnalle hat letztendlich.
Genau. Und die Varianten der Beklagten hier?
Genau, also das waren jetzt die Birkenstock-Varianten, die Originale, und die Varianten der Beklagten sehen nahezu identisch aus, kann man es wahrscheinlich zusammenfassen. Ja. Also man muss schon genau hinschauen. Also bei dem Madrid-Modell hat man zum Beispiel eben diese ganz unterste Sohle, die bei Birkenstock dunkel ist, hier zum Beispiel in weiß und mit einem etwas mehr Profil. Da sind vielleicht leicht die Schnalle ist oder das Lederband, was rausschaut, ist mal was länger, was kürzer oder was anders abgeschnitten, aber oder die Schnalle ist mal nicht ganz so dunkel, ein bisschen heller, also man muss schon genau hinschauen. Aber die machen schon einen sehr, sehr ähnlichen Gesamteindruck. Also ich glaube fast diese untere Sohle, die im Kontakt mit der Straße ist, dass die halt weiß und nicht dunkel ist, das fällt fast noch am stärksten auf. Mhm. Aber ansonsten ein sehr ähnlicher Gesamteindruck. So
ja, ich mal also man sagen. Könnte sie fast verwechseln. Ne? Also ja, wenn man den beklagten Schuh irgendwo im Laden sieht und jetzt nicht auf die Marke achtet, dann könnte man es auch unter der Bekanntheit dieser Birkenstock-Schuhe auch als solche identifizieren.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, weil die Entscheidung, da ging es jetzt um eine BGH-Entscheidung, also vor Instanzen waren Landgericht Köln, Oberlandesgericht Köln, und die Klägerin hat sich hier tatsächlich allein darauf berufen, dass die Nachahmung des Produkts eine Verletzung ihrer Urheberrechte wäre und sich in dem Zusammenhang darauf berufen, dass diese Birkenstock-Sandale und diese Ausformung ein sogenanntes Werk der angewandten Kunst sei. Ja, ne? Also quasi gesagt, also das ist eine künstlerische Leistung und hat hierfür Urheberrecht beansprucht. Und da mussten sich die Gerichte dann doch detailliert damit auseinandersetzen. Wann kriegt man denn für solche Gebrauchsgegenstände tatsächlich den Schutz eines Urheberrechts, weil es sich um Kunst handelt? Und gut, du weißt jetzt wahrscheinlich, wie die Entscheidung ausgegangen ist, aber ohne es mal vorwegzunehmen, was wäre denn aus deiner Sicht Kunst und was wäre wiederum keine Kunst?
Tja, das ist, dass ich mich mit diesen Themen beschäftigt habe, ist natürlich schon ein bisschen her. Also man muss ja da eine gewisse, im Jargon des Urheberrechts, Schöpfungshöhe erreichen. Und das ist ja aber so ein bisschen ähnlich wie im Markenrecht oder Geschmacksmusterrecht, dass man ja gewisse Vorgaben hat, wie so ein Schuh nun mal auszusehen hat und sozusagen zwingende Merkmale eben vorhanden sind. Ne? Also irgendwie muss unten halt die Sohle sein und es muss irgendwas über den Fuß laufen, um ihn festzuhalten. Und dann hat man halt in diesem Bereich gewisse Gestaltungsfreiheiten letztendlich. Und dann ist die Frage, hat man da in diesen Gestaltungsfreiheiten so etwas Originelles gemacht letztendlich, so formuliere ich es mal umgangssprachlich, dass man sagt, das hat jetzt urheberrechtlichen Schutz verdient, weil da eben doch eine mehr Leistung hintersteckt als nur das, was man so üblicherweise tut als Schuhdesigner.
Also im Grunde triffst du die Merkmale, auf die es dann ankommt, halt relativ genau, und trotzdem ist es ganz schön schwierig halt zu sagen, so an welcher Stelle haben wir jetzt eigentlich diese Originalität, um davon ausgehen zu können und wann auch nicht.
Denn ganz so abwegig ist es ja nicht, weil man erkennt diese Schuhe ja schon als diese, wie du sagst, ne, Birkenstock-Schuhe und denkt sich ja irgendwas Prägnantes müssen die ja haben, aber es ist, genau, wie du sagst, gar nicht so einfach zu sagen, was ist es denn jetzt, gibt es denn da wirklich irgendein, da ist ja jetzt kein total spektakuläres Stück dran, was aussieht wie eine Blume, wo man sagt, also das ist jetzt, ne, hat ja kein anderer Schuh, da ist ja nicht viel eigentlich.
Ja, genau. Und ja, ich gehe mal so ein bisschen, ich habe mal so diese einzelnen Abgrenzungskriterien, die in diesen Entscheidungen zum Urschein kamen, dann mal untereinander runtergeschrieben, und ich sag mal, Also wenn man da in die Tiefe geht, dann kriegt man dann natürlich schon irgendwie vielleicht am Ende ein besseres Gefühl. Also wo ist da eigentlich jetzt die genaue Abgrenzung? Also an welcher Stelle kann das halt Kunst sein und an welcher Stelle auch nicht? Also auf jeden Fall haben die Gerichte erstmal festgestellt, also BGH und OEG. Also ich habe mir beide Entscheidungen angeguckt. Also BGH musste sich ja damit auseinandersetzen, ob OEG da die richtigen Maßstäbe angesetzt hat. Und teilweise das, was ich jetzt wiedergebe, ist halt aus den Entscheidungsgründen beim OLG, die der BGH bestätigt hat, und teilweise ist eben auch Auffassung des BGH. Ja. Aber beide Gerichte haben erst einmal gesagt, okay, um einen urheberrechtlichen Schutz zu bekommen, ist erstmal das Vorhandensein einer künstlerischen Leistung erforderlich. Mhm. Und künstlerische Leistung heißt, also jetzt sehr abstrakt, eine schöpferische, kreative, originelle, die individuelle Persönlichkeit ihres Urhebers widerspiegelnde Leistung auf dem Gebiet der Kunst. Mhm. Hilft uns jetzt erstmal nur bedingt weiter, aber
genau, also, da muss man dann auch wiederum drunter subsumieren.
Genau, die Gerichte haben aber beide halt anerkannt, dass es eigentlich unmöglich ist, Kunst generell zu definieren. Mhm. Also ne, Kunst kann ja verschiedenste Ausprägungen haben. Und deshalb sei also grundsätzlich auf die Auffassung der für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreise abzustellen, ob die halt von einer künstlerischen Leistung ausgehen oder nicht.
Also nicht die Banausen.
Genau, also nicht wir. Ja. Wobei das Gericht war der Meinung, dass sie, weil sie regelmäßig mit solchen Fällen zu tun haben, durchaus auch diese Sichtweise einnehmen können. Also die brauchten jetzt keinen Kunstsachverständigen, obwohl auch viele Privatgutachten hier eingereicht worden sind, aber das Gericht hat sich dagegen entschieden, halt noch ein spezielles Kunstgutachten einzuholen, sondern war der Meinung, wir könnten das auch selber beurteilen. Also das war jetzt so erstmal einleitend, so was an sehr abstrakten Aussagen da drin war. Also ich würde sagen, es hilft uns jetzt noch nicht so richtig weiter, um jetzt eine klare Entscheidung zu treffen hier. Was aber ein sehr wesentlicher Aspekt war, und da gibt es auch vorige Entscheidungen des Bundesgerichtshofs, die sich damit auch schon mal auseinandergesetzt haben, ist die Abgrenzung zwischen Urheberrecht und Designschutz.
Mhm. Das, was ich eben noch Geschmacksmuster.
Was du eben noch Geschmacksmuster, also heißt ja teilweise auch noch Geschmacksmuster, wobei der Begriff stirbt langsam aus.
Richtig, ja.
Genau, der Unterschied liegt ja vor allen Dingen, also ich sag mal einerseits im Entstehen des Schutzes, also einen Urheberrechtsschutz bekomme ich auf ein Werk, was ich geschaffen habe mit der Schöpfung. Also ein Urheberrecht muss ich jetzt nicht irgendwo zum Register anmelden, sondern das ist halt immer nicht so ganz leicht nachzuweisen, also weil man dann halt eben tatsächlich, also darlegen muss, was ist eigentlich das Werk, und dann muss ich halt eben auch darlegen, dass ich es erschaffen habe. Also da kann ich nicht mit einem einfachen Registerauszug hinkommen und sagen, hier, ich bin Inhaber dieses Werks, während der Designschutz grundsätzlich eingetragen wird. Also es gibt zwar auch nicht eingetragene Designs, aber typischerweise, wenn es halt die Schöpfung eines Produktdesigns gibt, das man gerne schützen möchte, dann meldet man Designschutz an, typischerweise bevor man es veröffentlicht, weil danach kann es halt eben auch die eigene Veröffentlichung einem Designschutz entgegenstehen, weil ein Design auch neu sein muss. Und aber ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Rechten ist vor allen Dingen die Schutzdauer. Mhm. Während ich einen Designschutz bis 25 Jahre verlängern kann, also maximal 25 Jahre Designschutz habe, ist das Urheberrecht bis zu 70 Jahre nach dem Tod des Künstlers geschützt. Mhm. Das 70 heißt,
plus X.
Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier am Beispiel dieser Birkenstock-Sandale jetzt einen Designschutz erwirke, der, würde ich jetzt mal sagen, ohne weiteres möglich ist. Mhm. Ich meine, gut, auch darüber lässt sich vielleicht streiten, aber ich denke mal, das ist relativ klar. Mhm. Dann habe ich da bis zu 25 Jahre Schutz im Markt und kann halt eben diese besondere Designleistung dann nur für mich, also exklusiv, nutzen. Mhm. Aber nach 25 Jahren kann ich eben aus dem Designschutz nicht mehr vorgehen. Während das Urheberrecht dann, also möglicherweise lebt der Urheber sogar noch, und dann muss ich erst das Ableben abwarten, und dann noch bis 70 Jahre danach hätte man dann Monopolschutz.
Was dann meistens auch das eigene Ableben
Genau. Ja. Genau. Und deshalb, also ich sag mal, besteht doch eine grundsätzliche Zurückhaltung dabei, allzu leicht Urheberrechtsschutz für Gebrauchsgegenstände zu geben. Also weil das so ein bisschen diesem Designschutz, das ja also eigentlich primär diese halt für
zeitlich begrenzten Schutz geben will.
Genau, dann so ein bisschen zuwiderlaufen würde. Mhm. Allerdings hat der BGH in einer Entscheidung, die vor ein paar Jahren auch so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, trotzdem gesagt, dass man jetzt bei Werken der angewandten Kunst jetzt nicht zwangsläufig höhere Anforderungen stellen müsste als für andere Kunstwerke.
Das war, ist das der Geburtstagszug
diese gewesen? Geburtstagszugentscheidung, ja. Genau. Gleichwohl muss man dann trotzdem sehen, dass bei Produktgestaltung, also bei diesen Werken der angewandten Kunst heißt es, eben bei Gebrauchsgegenständen, man halt eben nicht zu geringe Anforderungen an diese Gestaltung stellen darf, halt um quasi diesen Widerspruch nicht zu erzeugen.
So. Ja.
Aber trotzdem mussten die Gerichte halt oder haben die Gerichte dargelegt, dass halt es keinen begrifflichen Gegensatz zwischen Design und Kunst gibt und dass es durchaus auch einen kumulativen Schutz geben kann. Also dass es halt durchaus halt eben auch designgeschützte Gegenstände gibt, die auch einen urheberrechtlichen Schutz haben. Hat aber dargelegt, dass halt also Design und Urheberschutz doch also unterschiedliche Ausgangslagen sozusagen haben. Also dann, also während beim gelungenen Design es typischerweise um die Umsetzung einer Funktion in eine Form geht, oder also englisch griffig Form follows Function.
Also man hat irgendeinen Gegenstand, der schon irgendeine Funktion hat und den möchte ich jetzt noch schön designen,
genau,
sozusagen.
Genau, ne? Und der soll dann neuartig sein, aber auch vom Markt akzeptiert sein. Also das, ne, also ich wähle halt ein Design, was halt eben auch nachgefragt ist. Ginge es halt beim Urheberschutz in erster Linie um diese persönlich individuelle Gestaltung, die keinen Funktionserfordernissen genügen muss, sondern zweckfrei für sich selbst steht und also oft ein nur reines Anschauungsobjekt sei. Es wurde zwar gesagt, dass die Gebrauchsfunktionen den Urheberrechtsschutz nicht hindern würden, ihnen aber auch nicht helfen würden. Also dass im Grunde halt, wenn ich ein Design gestalte, dann möchte ich halt also ein nachgefragtes Design haben, was halt eben aber irgendwie auch durch die Gebrauchsfunktion mitbestimmt ist, während natürlich die Kunst letztlich eigentlich eine völlig zweckfreie Gestaltung
wäre. Und jetzt zufällig mit da reinspielen kann, ne? Oder damit mit einem Gegenstand überlappen kann, der halt doch eine Funktion hat.
Genau, genau. Das OEG Köln hat das griffig so dargestellt, Kunst beginnt mit einer Idee, Design mit einer Aufgabe.
Okay.
So, also für die Werke der angewandten Kunst bedeutet das, also einerseits diese Geburtstagszugentscheidung, die wir gerade schon mal dargestellt haben, dass wir jetzt kein deutliches Überragen der Durchschnittsgestaltung brauchen, also keine höheren Anforderungen als jetzt an andere Urheberrechtsformen oder an andere Werkformen.
Also bei Gemälde, Skulptur, Buch, ähnlichen Sachen.
Ja, genau. Es genügt aber nicht für den urheberrechtlichen Schutz, dass man jetzt überhaupt eine gestalterische Freiheit hat, also mehrere Möglichkeiten halt etwas zu gestalten, sondern man muss diesen Freiraum auch in künstlerischer und da wurde so fast gleichbedeutend kreativer Weise ausgenutzt haben. Und bei den Werken der angewandten Kunst muss man halt eben im Grundsatz davon ausgehen, dass dieser Spielraum für eine künstlerische Gestaltung regelmäßig sehr eingeschränkt ist. Also, dass es zwar einen Gestaltungsspielraum gibt, aber dass der vielleicht typischerweise nicht künstlerisch genutzt wird, sondern halt eher in einer, ja, die technischen Funktionen bestimmenden Weise. So. Das bedeutet dann auch, dass das rein handwerkliches Schaffen unter Verwendung formaler Gestaltungselemente im Urheberrechtsschutz nicht zugänglich ist. Und auch wenn die Schaffung eines Gegenstands durch technische Erwägungen, durch Regeln oder durch andere Zwänge bestimmt wurde, es gibt halt typischerweise auch keinen Raum für die Ausübung künstlerischer Freiheit. Und deshalb wird auch regelmäßig verlangt, dass um einem Gebrauchsgegenstand Urheberrechtsschutz zu geben, dass er wirklich aus der Masse des alltäglichen Schaffens herausragen muss. Aber es steht jetzt der Kunst wiederum auch nicht entgegen, wenn es geschaffen wurde mit dem Blick auf irgendeine Mode oder irgendeinen Trend oder auch auf ökonomische Erfolgserwartungen. Also nur, weil ich versuche, etwas erfolgreich zu gestalten und auch versuche es im Rahmen des modischen Trends zu entwickeln, dann heißt das aber auch nicht zwangsläufig, dass ich dafür keinen Urheberrechtsschutz kriegen würde. Was aber wiederum dann anders als beim Design nicht schon ausreicht, ist die, also dass es einen Unterschied oder eine Unterschiedlichkeit und einen Abstand zu dem schon bestehenden Formenschatz gibt, also dem, was im Markt schon vorhanden ist. Also nur weil ich das ausnutze und mich davon abgrenze, kann man nicht schon zwangsläufig auf den Urheberrechtsschutz schließen.
Das ist ja so die typische Prüfung beim Designschutz.
Genau,
dass man sich anschaut, was gibt es schon und wie weit bin ich davon weg, und dann ist man relativ schnell
an dem Punkt. Dann hängt es auch vom Gestaltungsspielraum ab, der dann vielleicht bei so einer Sandale jetzt auch nicht so ganz groß ist oder so.
Was es dann in dem Fall auch vereinfachen würde, Schutz zu bekommen,
weil
ich ja eh nicht so viele Möglichkeiten habe. Ne?
Genau, ja. Genau. Wichtig war auch, dass Ästhetik allein kein Abgrenzungskriterium ist. Also nur weil etwas als ästhetisch empfunden wird, muss es nicht zwangsläufig die Schwelle zum künstlerischen Schaffen dann überschreiten. Ja, deshalb muss man halt insgesamt festhalten, dass bei Gebrauchsgegenständen exakter als bei reinen Kunstwerken in den Blick genommen werden muss, inwieweit der Gebrauchsgegenstand über seine von der Funktion vorgegebene Form hinaus künstlerisch gestaltet ist. Das OLG Köln hat da betont, dass bei industriell gefertigten Massenprodukten man dann sogar eher bei so kunstgewerblichem Kitsch von einem Urheberrecht ausgehen könnte, als bei so einem funktional wertvollen Design. Also wenn jetzt etwas sehr reduziert ist, irgendwie elegant ist, also in der Einfachheit halt, sage ich mal, der Vorteil ist eher schwierig als halt etwas, was jetzt wirklich eher ungewöhnlich gestaltet ist.
Weil da wenig persönliche Note des Schöpfers da irgendwie drin ist. Ne?
Und trotzdem schließen auch technisch bedingte Gestaltungen den kreativen Spielraum nicht zwangsläufig aus. Ja? Nur weil etwas technisch bedingt ist, muss es jetzt auch nicht zwangsläufig kein Urheberrecht sein. Aber man sieht halt, die Schwelle für Gebrauchsgegenstände ist schon mal relativ hochgesetzt. Also
Wir haben jetzt viel gehört, alles kann, nichts muss, so ungefähr. Aber also durch diese Leitplanken und Abwägungen kriegt man so ein bisschen Gefühl dafür, ne? Dass es halt deutlich schwieriger dann doch schon ist als beim Design.
Ja.
Und halt schon dieses Originelle da schon nicht ganz unwesentlich hervorstechen muss irgendwie. Ne?
Ja, genau. Also jetzt haben wir so eine etwas griffigere Abgrenzung schon, mit der sich dann die Gerichte befasst haben und jetzt halt tatsächlich in die Würdigung des konkreten Sachverhalts eingetreten sind. Die
Würdigung des Schuhs.
Genau. Und da wurde auch erstmal betont, weil also viel, was sich jetzt halt auch dargestellt hat, ist auch sehr EU-rechtlich geprägt. Also da gibt es auch sehr viel auch aktuelle Rechtsprechung. Es gibt auch einige Vorlageentscheidungen beim EuGH, wo es wirklich auch um die Prüfung einzelner Kriterien gibt. Also was müssen halt die nationalen Gerichte berücksichtigen als Vorgabe halt im Hinblick auf den Urheberrechtsschutz, also dass wir eigentlich einen sehr stark unionsrechtlich geprägten Begriff haben. Gleichwohl ist dann aber die konkrete Würdigung, also ob jetzt, also wie in unserem Fall, diese Birkenstock-Sandale tatsächlich jetzt Urheberrechtsschutz bekommt, hängt halt von der tatrichterlichen Würdigung der nationalen Gerichte ab. Und die müssen jetzt erstmal sich an dem orientieren, was die Klägerin vorträgt. Also da wurde sehr stark betont, also derjenige, der sich auf Urheberrechtsschutz berufen möchte, der trägt eben auch die Darlegungslast dafür. Erstens, was ist eigentlich das urheberrechtsgeschützte Werk? Natürlich auch, warum hat er Rechte daran? Ne? Also warum ist er aktiv legitimiert? Also heißt es da. Und er muss auch die konkreten Gestaltungselemente darlegen, aus denen sich dieser urheberrechtliche Schutz ergeben soll.
Eben kein Registerrecht hat, sondern man ja eigentlich nichts hat, außer den tatsächlichen Gegenstand, muss man eben diese ganzen Rahmenbedingungen darlegen.
Ne? Ja, genau. Aber nicht auch einfach jetzt sagen, okay, das hier ist der Schuh und ich meine, er hat Urheberrecht, sondern muss halt eben auch sagen, okay, das sind die Merkmale, ein künstlerisches Schaffen erfolgt.
Das ist dann entstanden, deshalb habe ich das und das Recht. Und
so genau. Weiter. Und weil die Anforderungen da sehr hoch sind, wurde auch diskutiert, ob denn ein Indiz für eine künstlerische Leistung sein könnte, dass der Gegenstand bereits in Kunstausstellungen oder Kunstmuseen aufgenommen wurde. Also so nach dem Motto, ich meine, es kommt ja auf den Kunstsachverständigen oder den, der sich üblicherweise mit Kunst beschäftigt, ob der das als Kunst empfindet. Das war ja eine der, ich sag mal, Ausgangsdefinitionen von dem, was Kunst ist. Also könnte man sich natürlich fragen, wenn der Schuh in irgendwelchen Museen aufgeführt ist und dort als Kunst begriffen wird, ist das nicht dann schon ausreichend? Also kann man dann wirklich sagen, dass es keine Kunst ist?
Ja, in der Tat.
Ja. Und tatsächlich ist diese Frage auch nicht abschließend unionsrechtlich geklärt. Also es gibt momentan so eine Vorlageentscheidung, ich meine zu USM Haller, wo auch diese Fragen auch alle nur.
Ja, ich habe auch gerade so an Möbel, Stühle und sowas gedacht, ne? Wie in so Designmuseen findet man ja solche Sachen eben.
Ja. Und genau, also was man da kritisch sehen könnte, ist, dass natürlich eigentlich letztlich auf den Zeitpunkt der Entstehung des Werkes ankommen kann und nicht auf das, was sich jetzt danach eben quasi als Reaktion darauf ergibt. Andererseits kann das natürlich wieder Aufschlüsse darüber geben, ob das halt eben,
wie es wahrgenommen wird und
ja, und was sich auch der Künstler dann wiederum dabei gedacht hat. Was allerdings schwierig ist, also da muss man aufpassen, ist, dass man halt eben nicht auch aus einer späteren Erfolgsgeschichte dann zu große Rückschlüsse darauf zieht, was zum Zeitpunkt der Ausgestaltung dann vielleicht auch intendiert gewesen sein könnte. Mhm. Ne? Also ich sag mal, nur weil man
Erfolg hat, heißt es nicht, dass jetzt da die Schöpfungshöhe erreicht war.
Also das ist ja dann eben auch nicht ganz selten, dass dass Gebrauchsgegenstände, die halt eben enormen Markterfolg hat, worauf der auch immer beruht, also der muss ja nicht unbedingt an der Ästhetik oder das kann ja auch irgendeine Funktion sein oder ne, und da halt eben sehr innovativ gewesen sein, landet ja dann doch auch nicht selten in irgendwelchen Designmuseen, so dass man dann da teilweise doch aufgrund des Erfolges halt nicht selten daraus schließt, dass das halt eben auch ein besonders tolles Kunstwerk gewesen sein muss. Ja. Und da muss man halt eben vorsichtig sein, dass man das halt eben einigermaßen klar gegeneinander abgrenzt. Ne? Mhm. Aber also hier im vorliegenden Fall war es so, also wie gesagt, das war unionsrechtlich nicht abschließend geklärt. Allerdings hatte das OLG Köln, war das OLG Köln der Meinung, es war so, dass die Birkenstock-Sandalen in Designmuseen und Designausstellungen auftauchten, auch Designpreise erworben hätten, aber eben keine Kunstpreise und auch von den Fachkreisen nicht als Kunst wirklich anerkannt worden seien, sodass die Frage hier dahin stehen könnte. Also es war halt eben dieses Indiz aus Sicht des OLG Köln, also wenn es denn ein Indiz wäre, nicht hinreichend vorgetragen.
Wäre dann eher in Richtung Design als Kunst.
Ja. Ja. Genau. Jetzt im Hinblick auf die konkrete Gestaltung war es einmal unstreitig zwischen den Parteien, dass es auf jeden Fall andere Möglichkeiten der Gestaltung gibt. Also ne, man kann halt eben die gleichen Anforderungen oder die gleichen technischen Anforderungen oder funktionalen Anforderungen auch in verschiedensten Ausgestaltungen erfüllen.
Mehr Laschen, weniger Laschen,
andere Farben. Also unterschiedliche Sohlenformen. Dann dieser, also was auch als speziell hervorgehoben wurde, ist dieser nicht verblendete Sohlenschnitt, also dass man diese Kork da von der Seite sieht. Auch die Materialwahl, das sind halt alles Auswahlentscheidungen, da kann man halt eben bei gleicher Funktion halt eben auch komplett andere Ausgestaltungen wählen. Und deshalb sind die Ausgestaltungen nicht technisch zwingend. Also wenn sie technisch zwingend wären, dann wären wir aus dem Urheberrecht auch raus. Aber das reicht alleine jetzt auch nicht, um Urheberrecht zu begründen, weil nicht, das war jetzt halt auch wieder das OLG Köln, aber ich glaube aus der Kommentarliteratur zitiert, dass es also nicht die technische Variante, sondern die künstlerische, gestalterische Leistung schutzfähig sei.
Also nicht, weil ich drei verschiedene technische Alternativen habe, das reicht sozusagen nicht. Ne?
Genau. Ja. Genau. Dann war noch wesentlich, also was auch ein doch recht klares Erkennungsmerkmal auch dieser Birkenstock-Sandale eigentlich ist, ist ja dieses, ich weiß nicht, ob du das vor Augen hast, dieses Knochenmuster auf der unteren Sohle.
Oh nee,
das hat auf jeden Fall
den Abdruck, den man sozusagen hinterlässt.
Genau, also hat ein relativ spezielles Muster.
Okay.
Da war es aber so, die Klägerin hat sich hier auf diese Urmodelle, Madrid, die ist wohl von 1963 und Arizona ist von 1973 berufen. Und also als das Urheberrecht geschützte Werk und hat er im Grunde auch gesagt, dass also spätere Anpassungen zu den Urmodellen halt minimal wären und für die urheberrechtliche Beurteilung auch unerheblich wären. Dieses Knochenmuster aber erst im Jahre 1981 eingeführt wurde.
Okay. Also die hatten die noch nicht wohl.
Ja, also deshalb hat das OLG Köln halt auch gesagt, ja, das konnten wir tatsächlich außen vor lassen, ob das jetzt das Verletzungsprodukt oder das angebliche Verletzungsprodukt auch aufgewiesen hat, blieb auch unklar. zumindest halt bei der Frage, also kann das jetzt einen urheberrechtlichen Schutz bekommen, durfte das eben deshalb nicht berücksichtigt werden, weil die Klägerin sich halt eben auf ein älteres Modell als das urheberrechtsgeschützte Werk berufen hat, hat trotzdem in der Revision dann halt beanstandet, dass das Knochenmuster nicht berücksichtigt wurde. Aber da hat der BGH dann gesagt, nee, das war aus den Gründen halt eben zu Recht nicht berücksichtigt. Sodass es jetzt hier für die Frage des urheberrechtlichen Schutzes dann um die Gestaltung eben der Zwischensohle, des unverkleideten Sohlenschnitts, der Brandsohle heißt sie, also diese mit dem Velourleder und bei der Gestaltung auf die Gestaltung des Schafts ankam. Und also zunächst muss man aber dann halt eben sehen, also es gibt einen klaren Gebrauchszweck, also eine Sandale besteht aus einer Sohle und mindestens einem Riemen, um die Sohle am Fuß zu halten. Also das sind halt Dinge, die jetzt waren halt schlicht vorgegeben. Bei der Zwischensohle hat das OLG Köln festgestellt, also das heißt, das Tieffußbett aus einer Kork-Schrot-Latex-Mischung.
Ja, das ist es also
und,
genau. Okay.
Und da hat die Klägerin wohl selbst in Außendarstellungen und auch Äußerungen des Herrn Birkenstocks, ich glaube Karl Birkenstock gilt als der Urheber, das ist einer der Nachfahren der ursprünglichen Gründer, haben halt selber nach außen oder in Äußerungen, die nach außen, also in Äußerungen, die sich an ein Publikum gerichtet haben, hervorgehoben, dass es da auch um den Aspekt der Fußgesundheit gehe. Ne? Also dass es eine am natürlichen Gehen orientierte Gesundheitssandale wäre. Da wurde zwar halt dann auch angegeben, dass es halt recht umfangreiche Messungen am Normalfuß gab und dass auch massenhaft Fußabdrücke mit Knetpaste gemacht worden seien, aber da meint das Gericht ja, also auch wenn da der Aufwand groß war, ist es trotzdem weitgehend technisch bedingt und man könnte jetzt hier nicht von einer bildhauerischen Leistung sprechen an der Stelle. Und also es wäre doch primär so, dass die Sohlenplastik halt einer Trittspur eines Fußes im Sand nachgebildet sei und dass man sich da auch an einem Musterfuß im Sinne eines möglichst durchschnittlichen Fußes orientiert hat und dass man dann doch die Idee, den natürlichen Fußabdruck in eine Sohlenform zu fassen, doch eher als produktgestalterische, als eine künstlerische Idee ansehen müsste. Außerdem sei die Gestaltung der Zwischensohle auch auf ältere Entwicklungen zurückzuführen. Also da wurden einige historischere Entwicklungen, auch, ich glaube auch teilweise auf einen Patentbezug genommen aus den 30er, 40er Jahren oder so, wo man gesagt hat, okay, da gab es halt schon eine Orientierung des Schöpfers hier.
Ja, da dran. Ich mein, das ist ja auch ganz gut nachzuvollziehen, dass da dieses Bestreben, da irgendwie so den Fuß möglichst für alle zu treffen und irgendwie so einen Durchschnittsfuß zu kreieren und selbst wenn da viel Aufwand reingegangen ist, dass das jetzt eigentlich nicht wirklich für eine schöpferische Leistung.
Also eher eine Produktidee quasi als eine künstlerische Leistung.
Dann wäre es eher, also dann finde ich eher diesen Schnitt, dass man diese Korkschicht also von der Seite sehen kann, dass das so offen gestaltet ist, schon eher irgendwie, weil man da meinen könnte, das versucht man zu verstecken oder so und gerade zu sagen, jetzt zeigen wir es, das finde ich dann schon eher.
Also würde ich tatsächlich auch sagen, da hat das OLG Köln also auch relativ kurz zu Stellung genommen, hat gesagt, dass das könne ebenso gut Marketinggründe haben, weil man damit die dämpfende Funktion der flexiblen Korbschicht in werbewirksamer Weise sofort erkennbar machen würde.
Okay.
Und dass man das auch Kostengründe haben könnte, das nicht zu verkleiden.
Könnte.
Ja, das hat den aber schon ausgereicht, um hier nichts, keine künstlerische Leistung zu sehen. Was die Gestaltung der Brandsohle mit einem haptisch angenehmen Velourleder angeht, hat wohl auch wiederum, also wurde aus dem Unternehmen der Klägerin selbst in Werbematerialien darauf hingewiesen, dass der Velourlederbezug feuchtigkeitsabsorbierend sei und auch für ein angenehmes Fußklima sorge. Also auch da waren halt die Erwägungen wieder eher funktional. Und dann ging es dann noch um die Gestaltung des Schafts, wo das Gericht anerkannt hat, dass das ein doch weniger zweckgebunden sei, sich aber auch nicht hinreichend deutlich von dem damals schon bekannten Formschatz aus dieser Masse des alltäglichen Schaffens hervorheben würde, was wiederum Grundvoraussetzung war, sondern es geht um einen einfachen, relativ breiten, ungefütterten Lederriemen ohne überflüssige Zier, nähte. Und das würde einer der Vorstellung von einer funktionellen Gesundheitssandale entsprechen und sich in den Gesamteindruck des Angebots solcher Sandalen eingliedern, aber nicht besonders hervorstechen.
Das ist wieder diese, wie du es am Anfang gesagt hast, diese Einfachheit sozusagen, die es ja eigentlich schwer macht, Urheberrechtsschutz zu argumentieren.
Genau. Und dann ging es noch um eine weitere ungeklärte Frage, die glaube ich jetzt auch wahrscheinlich auch mit der USM-Haller-Entscheidung, dem OLGH vorliegt, nämlich die Frage, inwiefern kann es denn auf die subjektive Sicht des Schöpfers im Rahmen des Schöpfungsprozesses ankommen? Also wenn er jetzt im Grunde sagt, okay,
das war aber nicht das Ziel.
Daran habe ich mich nicht orientiert, sondern er kann das glaubhaft darlegen. Also er kann halt sagen, okay, die Idee war eine völlig andere und so weiter. Und also kann es dann überhaupt auf die subjektive Sicht ankommen oder muss man das halt rein objektiv am Objekt und den danach angestellten Vermutungen dann beurteilen, ne? Weil also einerseits würde ich sagen, ist natürlich Kunst immer irgendwie was Subjektives. Andererseits ist natürlich für den Schutz, den man da gewährt, also wär es natürlich schon erheblich, wenn es da allein auf die Motivation des Künstlers ankommen.
Die Rechtssicherheit sehr schwierig machen, ne? Wenn man dann durch so individuelle Intentionen Schutz bekommt oder auch nicht.
Ja, ja. Und da hat tatsächlich, da wurde auch insbesondere ein Interview mit dem Herrn Birkenstock herangezogen, der in dem Interview dann auch betont hat, dass dieses Design damals der damals herrschende Modeauffassung völlig widersprochen hätte. Also er hätte quasi etwas da gestaltet, was letztlich also in der Modewelt da nicht gut ankam. Er sei da auch, also als er das erstmal auf einer Messe ausgestellt hätte, sei er da auch sehr von den Wettbewerbern da bedrängt worden, dass man sowas doch nicht als Schuh da gestalten kann. So hatte ich es aufgefasst, weil das damals der damaligen Modevorstellung wohl sehr widersprochen hätte. Ja. Deshalb war es wohl ursprünglich auch kein großer Erfolg, das Produkt, und ist dann halt eher über die Bereiche da irgendwie, weiß ich nicht, Sanitätshäuser oder Krankenhäuser oder so, da war es halt erst erfolgreich, bevor es jetzt tatsächlich ein Modeobjekt.
Ich wollte sagen, im Moment ist es ja dann wieder der Trend anders.
Deswegen
wahrscheinlich auch der Rechtsstreit.
Wahrscheinlich, ja. genau. Und ja, aber da hatte das Gericht auch, also OLG Köln und auch vom BGH bestätigt, gesagt, auch das kann man hier dahinstehen lassen, weil sich das OLG Köln halt also auch mit der subjektiven Sicht des Schöpfers auseinandergesetzt hätte. Und da sei es aber aus den Interviews und den eigenen Katalogen auch eher zu entnehmen, dass man sich in erster Linie am Ergebnis eines für den Fuß besonders gesunden und marktgängigen Produkts orientiert hat. Und also ein sehr detaillierter Vortrag zum Schaffensprozess hätte es dann auch nicht gegeben, der halt eben davon irgendwie abweichen würde. Und trotzdem halt, dass jetzt im Grunde kein großes Modeobjekt damals oder eben auch nicht gut ankam halt in der Modewelt, würde auch nicht also jetzt bedeuten, dass es nicht trotzdem zweckbezogen im Hinblick auf Orthopädie, Fußgesundheit, Marktgängigkeit oder Wirtschaftlichkeit so gestaltet wurde. Und so kam das OLG Köln und auch der BGH dann in Bestätigung der Entscheidung des OLG Köln zur Auffassung, die Birkenstock-Sandale ist keine Kunst und genießt keinen Urheberrechtsschutz.
Ah, okay.
Ja, anders übrigens als das Landgericht Köln.
Also achso, die erste Instanz war
hatte
anders entschieden.
Hatte anders entschieden, ja.
Spannend. Spannend, ja. Also dann bleibt es natürlich so ein bisschen dabei, dass es beim Urheberrechtsschutz für diese angewandte Kunst nicht ganz einfach bleibt. Also grundsätzlich natürlich möglich ist, aber im Unterschied zum Design vielleicht nicht ganz so einfach zu erzielen ist. Ne?
Ja, also man wird annehmen können, dass die Gerichte halt vielleicht jetzt noch zurückhaltender werden dafür bestimmte, also auch besondere Designs im Markt dann noch Urheberrechtsschutz zu gewähren. Ja, tatsächlich war man natürlich im Bereich, wie du sagst, im Bereich der Möbel da in der Vergangenheit relativ großzügig. Und es wird wahrscheinlich jetzt auch spannend sein, dieser USM-Haller-Fall, wie der dann entschieden wird. Ob es auch da dann eine stärkere Zurückhaltung gibt, da zukünftig noch Urheberrechtsschutz zu geben. Sicherlich ist es rechtspolitisch in erster Linie dieser lang andauernde Schutz, der das halt dann einfach schwierig macht genau, also war schon relativ auch deutlich in diesen Gerichtsentscheiden, dass man sagt halt, also für normales Designobjekt im Markt und die wirtschaftlichen Interessen, die man damit verbunden hat, da reicht eigentlich ein Monopolschutz von 25 Jahren, um das halt wirklich so auszuschöpfen, wie es halt dem Designer dann auch zusteht oder dem Unternehmen, was die entsprechenden Rechte hat. Mhm. Und da wäre dann doch ein wirtschaftlicher Schutz, der 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers immer noch andauert, dann doch etwas weitreichend. Mhm. Ja. Wobei wir hatten ja hier auch, also ich erinnere an die Porsche 911er Entscheidung, da war es ja eher, also da ging es dann um eine andere rechtliche Fragestellung oder beziehungsweise einen anderen Anspruch, aber da war ja die Tendenz eher, dem Urheberrechtsschutz zu gewähren und das wirkt natürlich jetzt dann im Verhältnis dann doch sehr großzügig, sage ich mal, dass man es da dann angenommen hat.
Ja. Weil da hat man ja auch die Gestaltung an einem Gebrauchsgegenstand letztendlich. Genau. Ne? Ja, spannend. Also dann müsste man auf jeden Fall dazu raten, sich um Designschutz zu kümmern. Ich meine, gab es den vielleicht auch, der ist vielleicht der schon auch abgelaufen. Ne? Hätte dann natürlich nicht geholfen. Ja. Aber
Nicht ganz auszuschließen ist es auch, dass man wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutz noch bekommt. Mhm. Also das hat ja dann eben auch eine andere Zielrichtung, aber dass man im Grunde, wenn man sich an Produkte, also marktgängige, sehr erfolgreiche Produkte von Wettbewerbern ranhängt und eigentlich, sage ich mal, nichts anderes im Sinn hat als die Trittbrettfahrerei und vielleicht auch Herkunftsverwechslungen hervorruft, dann hat man auch einen Anspruch aus unlauterem Wettbewerb. Mhm. Aber das hat hier Birkenstock nicht geltend gemacht. Ich weiß nicht, warum nicht, ob quasi die Herkunftsverwechslung ausgeschlossen war und man es deshalb nicht gemacht hat oder weil man einfach mal wissen wollte, ob man jetzt Urheberrecht hat oder nicht. Und jetzt geht man in die nächste Runde mit dem unlauteren Wettbewerb. Aber in der Tat, also Designschutz wäre natürlich schon erledigt.
Ja. Ich meine, die Herkunftsverwechslung, ist bei den Birkenstock-Schuhen steht da drin, nicht groß Birkenstock, und bei den Konkurrenzprodukten stand vielleicht groß ein anderer Name in der Sohle oder sowas.
Ja, wobei das stand hier tatsächlich irgendwie, das war ein eher generischer, nicht Ledersandale oder irgendwie sowas. Okay. Also das war, also
vielleicht nicht ausreichend zum Ausschließen eigentlich.
Ja, aber da es keine Rolle gespielt hat, wurde es vielleicht auch nicht vorgetragen. Ja. Also vielleicht gab es da doch eine Marke und die dann in Erscheinung getreten ist.
Ja. Okay, ja, vielen Dank für den Fall, Reinhard. Dann würde ich sagen, wir wünschen uns schönes Wetter.
Ja.
Die Birkenstocks
die modischen Schuhe aus dem Regal.
Ob mit oder ohne Socken, ganz wie Sie wünschen. Dann würde ich sagen, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann.
Bis dahin.
Rechtlich im Bilde und gut unterhalten sein. Unter kohaus-florak.de/blog.